So, jetzt muss ich mich da gleich entschuldigen, weil ich ein bisschen zu schnell im Vortrag, im Sprechen bin. Das ist aber mein Naturell, weil ich bin zwar eine Waage, aber mit dem MC im Widder und mit dem Mond, das ist mir dann ein bisschen flott in den Gedanken und vorwärtsstreben. Tut mir leid. So, jetzt werde ich noch einmal wiederholen, zumindest zeigen. Das heißt, wie arbeite ich solche Sachen ab, dass wir dann das noch einmal verstehen. Ich mache mir meistens zum Beispiel für 2015 alle Quartale und schaue mir die Sachen damit an. Dann mache ich noch die Sonnenfinsternisse, auch die Mondfinsternisse, die lasse ich hier vorbei. Druck mal das aus. Dann muss ich nicht immer, ich habe es am Computer auch, ich habe es am Internet in der Cloud, aber das ist, wenn ich unterwegs bin, aber sonst, wenn ich zu Hause arbeite, ist das angenehmer. Wie gesagt, Kernpunkt dieser Sicht, die ich da zeige, ist, dass man schaut, wo an den Achsen Übeltäter, unter Anführungszeichen Übeltäter in dem Sinne, also markante Planeten, die sozusagen Übles versprechen, oder sozusagen anzeigen, wenn etwas Übles passieren könnte. Warum habe ich 2011 genommen? Ich hätte 1908 nehmen können, das war das Erdbeben in San Francisco, wunderbares Beispiel. Ich hätte auch das Messina nehmen können, wunderbares Beispiel. Ich habe das 2011 genommen, weil auf der einen Seite so viele unterschiedliche Sachen zur gleichen Zeit waren, also im gleichen Jahr. Auf der einen Seite aus Faulheit, weil ich das schon abgearbeitet habe und sozusagen schon Unterlagen hatte, ich bei der Folienarbeit ein bisschen weniger Arbeit hatte. Und natürlich, wie gesagt, weil ich auch noch neuere Erkenntnisse habe, die ich da auch zeige damit, dass das funktioniert. So, jetzt gehen wir wieder zum Erdbeben, zum Tsunami. Das heißt, das Tohoku-Erdbeben wird das genannt, fand am 11. März 2011 statt. Das heißt, es ist noch vor dem Wiederingress 2011, es gibt der 2010er-Ingress, aber die Sonnenfinsternis. Entschuldigung. Was habe ich da gemacht? Ja, hier sehen wir die Solareclipse vom 4. Jänner 2011. Einmal in groß, sodass man das sieht, dass hier der Saturn IC-Erdbeben. Habe ich doch vorgelesen gehabt. Saturn IC ist für Erdbeben. Zeit geht da hier durch. Das Zeug habe ich hier dann noch einmal groß rausgenommen. Das Erdbeben fand hier statt. Wenn ich das lunar mache, zu dieser Zeit, ist hier, ich glaube auch Mars, Saturn, ich weiß es nicht, ist nicht so wichtig, ist genau dort, wo das Erdbeben war. Also das zugehörige Neumond- oder Vollmondhoroskop, weiß ich jetzt nicht auswendig, zeigt genau den Ort an, zum Beispiel. Das ist also verblüffend. Also das ist nicht gesucht, sondern einfach nachgeschaut. Ich habe das mit verschiedenen Sachen gemacht, ich zeige Ihnen dann zum Schluss ganz was Interessantes. Also, man sieht hier eindeutig, dass da etwas angezeigt ist. Ich habe das im Buch drinnen, habe ich noch ein Beispiel, ich habe es mit dem Japan-Horoskop verglichen. Man schaut natürlich solche Sachen nicht alleine nur so an, sondern ich nehme dann das Landeshoroskop, wenn es eines gibt, Staatshoroskop. Das Ereignishoroskop kann ich ja erst nachher nehmen. Es zeigt auch im Landeshoroskop was an, aber wenn ich es vorausschauen will, zeige ich Ihnen dann etwas, was vielleicht funktionieren könnte. So wie es der Pierce gemacht hat, muss ich ehrlich sagen, ist es wunderbar. Das kann man nicht alleine machen, das muss man in Teamarbeit machen, weil man sieht alleine diese Sachen nicht. Das hat er auch in Teamarbeit gemacht. Er hat dann noch etwas berücksichtigt, was ich hier jetzt nicht zeige. Natürlich, die Winkel, habe ich ja erwähnt, die Winkelbildungen, die dieser Ingress sozusagen im Jahreshoroskop macht zu sich selber, also sozusagen die Transite, damit ist auch was angezeigt. Dann verwendet er noch die Deklinationen, das heißt, je näher am Null Deklinationen, umso stärker ist das Ereignis zu erwarten, wenn zum Beispiel Saturn Null auf 0 Grad Deklination ist zum Beispiel, ist das eindeutig. Das war zum Beispiel bei dem Messina-Erdbeben so. Damit hat er das vorausgesagt. So, das ist die Sonne auf Tokio. Sonne, der Wiederingress. Also, dass man das noch einmal sieht. Man sieht hier, ist interessant, Saturn steht in 8. Das heißt, es ist ja hohe Sterblichkeit. 8. Haus ist auch die Sterblichkeit. Also da gibt es auch hohe Sterblichkeit. Mars am Deszendenten zeigt schon an, dass da irgendwas los ist. 0 Grad Löwe, also 0 Grad ist auch immer so eine Sache, wenn man das in 30 Grad einschaut. Es ist ja gesagt, man soll auch schauen, wenn was in den also an den kardinalen Punkten ist. Ich würde das sogar noch spitzfindiger machen, wenn man sich das im 30er-Kreis anschaut, dann ist das auch 0 Grad, ist es auch ein Anzeichen dafür. Dann das zweite Haus hat natürlich eine Verbindung zum 8. Also nach Morin soll man ja immer beide Häuser betrachten, 2-8. Das ist nicht unabhängig voneinander. Hier sieht man Uranus. Opposition Saturn, Opposition Sonne. Also die Sonne wäre sozusagen im 30er-Kreis in so Konjunktion mit dem Mars. Also es zeigt eindeutig an, dass da was sein muss. Pluto im 12. Haus, gut, kann man deuten. So, und jetzt springe ich ein bisschen vor. Es gibt eine Technik, die ich eigentlich schon lange kenne, ich habe sie aber immer nur bei den Solarhoroskopen verwendet. Die ist vom Mashala überliefert. Ben Dykes hat in seinem Buch noch einmal darauf aufmerksam gemacht. Ich zeige dann in der Büchernachschau, welches Buch das ist. Ben Dykes hat Übersetzungen aus dem Arabischen, Lateinischen, meistens von arabischen Autoren, gemacht und hat da wieder ein Exzerpt gemacht, Mundane Astrologie, also World Horoscopes nennt er das, 1 und 2, ich weiß jetzt nicht, ob das in 1 und 2 ist, da beschreibt er die Technik, dass man mit dem Ingress die primären Achsen, also das, man nimmt das Horoskop, macht ein Horoskop auf den Ort oder so, jeweiligen Ort, und diese Achsen verschiebt man primärdirektional. Das heißt, primärdirektional heißt, ist deswegen wichtig, weil die Auf- und Untergänge der Achsen nach dem Zeichen, schräge Aufsteiger, schneller oder langsamer geht. Also nicht ein Grad. Es ist zwar der Schlüssel 360 Tage, ein Jahr oder 360 Grad. Moment.
Ein Grad, ein
Tag.
Nein, nicht ein Grad, ja. Ein Grad, ein Tag wäre eigentlich. Also 300, so wäre es ja für das Jahr. Ich sage es dann noch mit dem Schlüssel, weil ich bin jetzt auch verwirrt, selber. Ich muss auch immer denken. Ich komme dann nachher zurück. Ich nehme das jetzt vorweg. Das ist jetzt die primärdirektionale Verschiebung der Achsen. Das heißt, wenn ein Planet sozusagen an den Achsen steht, habe ich jetzt für das Jahr eine zeitliche Auslösung. Das heißt, der kann nur zu diesem Zeitpunkt dort stehen, wenn ich das primärdirektional verschiebe. Das ist eine Direktionsart. Und wenn ich jetzt hierher gehe, das ist der Wiederingress 2010, steht der Mars am Deszendent, wo er sowieso steht, am 10. März. Am 11. März war das Erdbeben. Diese Technik kannte ich von Morin. Der Morin hat seine Solarhoroskope so dirigiert und hat damit da genaue Prognosen gemacht. Das kann man auch mit dem Lunar machen, dann hat er zumindest angeblich, genau weiß ich das nicht, müsste ich dann noch einmal seine Schriften durchlesen, wo das wirklich drinsteht, hat er sogar stundengenaue Prognose damit gemacht. Also man kann das mit Lunar auch machen, dann sind das Stunden im Monat, also Tag und Stunde. Und da ist es der Tag, der angezeigt wird. Und das funktioniert. Komme ich dann noch einmal zurück. Das ist noch einmal die Solareclipse. Da ist wieder interessant, Mars am Deszendent, in 8 der Neptun, ich habe gesagt, das bedeutet Wasser, Tod durch Wasser, es hat den Tsunami nachher gegeben. Saturn am IC, jetzt würden Sie sagen, ja, der steht noch im 3. Haus, die alte Regel ist die 5-Grad-Regel, das also kommt, würde sogar noch rüberkommen. Ins 4. Haus, also das kann man sehr wohl dazu nehmen. Ja, ich habe leider, kann jetzt den Text nicht lesen, dass ich da nicht vergesse, also Sonne, Mond, 13 Grad, ist irgendwas nur 13 Grad, 27 Grad, ja, da hier noch Uranus, Jupiter in Konjunktion, ich habe gesagt, Uranus, also es verstärkt die Wirkung des Uranuses im 9. Haus, was war das 9. Haus noch, müsste ich jetzt noch nachschauen, das hat eine gewisse Bedeutung gehabt, mit Ausland und die kommerziellen Kräfte des Landes, Kolonialangelegenheiten, Schifffahrt und deren Angelegenheiten, Aviatik. Ja, okay. Na gut, auf jeden Fall ist das in der Deutung mit drin. Sechstes Haus hat auch mit Krankheiten zu tun, also mit dem Volk, mit dem Leiden des Volkes. Gut, schauen wir weiter. Ich habe das jetzt hier, muss ich ganz ehrlich sagen, es ist vereinfacht, was ich jetzt hier darstelle. Es ist komplizierter, aber ich möchte ja, dass Sie verstehen, um was es geht. Man kann dann in die Feinheiten selber hineingehen. Ich verwende Halbsummen. Ich zeige dann irgendwo einmal eine Halbsumme. Wenn ich das nämlich dann aufliste, die Halbsummen, ist das schon sehr interessant. Wenn ein Aszendent im C dabei ist, heißt es, dass da was passiert. Das ist ja das Persönliche, also für das Land, das Tier, was sich abspielt. Ich kann nur nicht so tief reingehen, weil sonst verwirrt es. Ich zeige es hier jetzt noch, dass ich da eine Halbsumme habe. Ich weiß jetzt nicht, was ist das schnell? Das ist jetzt die Solareclipse. Und man sieht hier, habe ich die Halbsumme drinnen. Schauen wir nur, welche da die wichtige ist. Ich habe das leider nicht angezeichnet. Schauen wir mal, was. Ja, da ist Uranus, wobei das jetzt für die ganze Welt gültig ist. Aber schauen wir mal trotzdem: Uranus, Mars, Saturn, Halbsumme. Mars, Saturn ist in der Halbsumme, nach der Hamburger Schule ist das der Tod, also Ende einer Bewegung. Uranus heißt plötzlich das Ende einer Bewegung. Hat natürlich im Grunde genommen für alles seine, also für die ganze Welt bedeutet, aber ich sehe dann irgendwo, dass der Uranus auch mit MC verbunden ist. Uranus, Halbsumme, Mars, MC. Das heißt, das ist sehr wohl für den Ort gültig, weil der Uranus hat, bildet noch eine Halbsumme mit Mars und MC. Das ist hier. Also ich will das nur so jetzt einmal erwähnen. Das sind dann schon die Feinheiten, wo man dann sozusagen theoretisch, wenn man das jetzt vorschauen möchte, so etwas, solch ein Ereignis, das machen könnte. Das ist natürlich Übungssache. Ja. Gut. Was habe ich da jetzt? Oh, das ist auch wieder. Oh, was ist das jetzt? Yeah, das habe ich, das hätte unten beschriftet. Ich müsste schauen, ich weiß jetzt nicht. Ich nehme an, es ist der Ingress. Jetzt schaue ich einmal nach, da glaube ich, da müsste der Uranus oder irgendwas sein. Moment, wo schauen wir das? April, März. Ja, ich glaube, das ist der Ingress. Also ich habe das mit dem Ingress gemacht und da ist der 13. März der Stichtag. Und beim Ingress war ja der Uranus dominant. Also ich habe dasselbe, die Achsenverschiebung hier gemacht, gerechnet. Das kann ich mit einem Programm machen. Und das ist der 13. März. Also einmal ist der 10. und einmal der 13. Wenn ich die zwei zusammenrechne und halbiere, würde ich dann auf den 11. kommen. So kann man das zum Beispiel machen, wenn man so einen Zeitraum kriegt, wo man dann eingrenzt, wo es wahrscheinlich dann der Stichtag ist. Wo es dann vielleicht wirklich ist, das Ereignis. Ist eine Möglichkeit, das zu finden. Jetzt zeige ich Ihnen dieses Buch, den Ausschnitt. Also das ist aus diesem Buch, Astrology of the World, Revolutions and History, also das ist das Nummer 2. Hier hat der Ben Dykes was ganz Interessantes gemacht. Der zeigt das an einem Beispiel. Also es gibt ein Beispiel, was der Mashallah bringt, aus seiner Zeit, nur da kann man nichts damit anfangen, weil es für uns nicht relevant war. Also, ja, okay, da nimmt er ein Ereignis, wo wir alle eigentlich wissen davon, was passiert ist. Er nimmt den Kriegseintritt von Japan. Das war der Überfall auf Pearl Harbor. Das heißt, er nimmt den Wiederingress von 1941, berechnet ihn einmal auf Washington und einmal auf Tokio. Und dann bewegt er den Kriegsplaneten, beziehungsweise nicht den Kriegsplaneten, sondern die Achsen und schaut, wo der Kriegsplanet hinkommt. Der kommt am 7. Dezember, das ist das Japan-Horoskop, kommt er in Opposition. Also kommt er in Konjunktion zum Mars. Also in Konjunktion mit dem, nein, stimmt nicht, das in Konjunktion mit dem Deszendenten. Das heißt, ja. Nein. Ja, der progressive Aszendent, ja, stimmt. Entschuldigung, ist es der progressive Aszendent? Ich habe jetzt, Dankeschön. Das ist der progressive Aszendent, kommt die Konjunktion mit dem Mars, so ist es, ja. Bin mir schon selber blöd. Da ist es der progressive Deszendent, kommt auf den Mars, das heißt, Amerika ist angegriffen, Japan greift an. Beides Stichtag 7. Dezember. Das war Pearl Harbor. Hier habe ich das jetzt sozusagen mit einem Astrologieprogramm nachgerechnet. Das ist, ich mache jetzt nicht unbedingt Reklame, aber weiß wahrscheinlich die Leute interessiert. Das ist das Programm von Roman Colliff, heißt Placidus, Version 7, glaube ich, ist das. Also, wurscht, das kennen alle Placidus-Versionen. Das ist das Modul, das ich mir einbauen habe lassen. Schon, also ich kenne ihn schon sehr lange und habe ihm auch, also wie soll man sagen, irgendwo meine Wünsche geäußert und auch sein Programm einmal so ein bisschen getestet, weil ich war einer der wenigen, die Primärdirektionen gemacht haben vor 20 Jahren. Ich glaube, heute machen sie auch noch nicht viel mehr. Und ich habe dann die Marinsche Version da reinbauen lassen. Das ist diese Marinsche Version grafisch dargestellt und da ist sie also listenförmig dargestellt. Und da haben wir einmal Mars, 7. Dezember, am Ast. Und Descendent, ich weiß nicht, warum ich das zweimal das gleiche habe, das sollte am Aszendent sein, weil da ist es, Moment, schauen wir mal, das war der 7. Dezember, jener Dezember, da ist der Mars am Aszendent, also ist ja richtig, ich habe da was auf falsche Tafel reingegeben, tut mir leid. Ja, da ist er am Aszendent, das sieht man nicht, das sind 2a, und da ist er dann Dezember am Descendent, das ist ein D. Und da. Nein, der Saturn, nein, das ich weiß nicht, warum das da Deszendent und nicht Aszendent. Oh, er steht eh Aszendent. Entschuldigung, ich habe mich verlesen. Richtig, habe ich sie richtig. Ja, ich konnte meine eigenen Tafeln nicht lesen. Gut, also es ist am Aszendent, 7. Dezember. Also der hat richtig gerechnet mit der Hand, der Ben Dykes. Das ist halt mit Computer gemacht.
Und was für ein Mars ist das jetzt?
Nein, das ist der Mars vom Wiederingress. Der Mars wird ja nicht bewegt, es werden die Achsen bewegt.
Der Wiederingress.
Der Wiederingress, werden die Achsen primär direkt.
Ein Tag, ein Grad.
Nein. Oh. 360 Jahr Zyklus. Marshall, Moment, ich sag den Schlüssel. Ich bin auch so blöd immer.
Ein Grad.
Warum habe ich das nicht aufgezeichnet? Ich bin so blöd. Na, 360. Ein Tag, es ist de facto ein Tag, ein Grad, aber primärdirektional. Das heißt,
quasi ein Diurnal mit der Primärdirektional.
Primärdirektional ist anders verschoben, da wird die schiefe Aufsteigung
gebildet.
In Rektaszension wird das gemacht, ja, zum Beispiel. Ja. Aber es ist auch nicht ganz das Gleiche, aber. Entschuldigung, was macht der da? So. Hallo, was macht der da? Entschuldigung. Ja, okay. So, jetzt habe ich dann, weil das so interessant war, das Japan, habe ich was anderes gemacht. Ich habe den Kriegsende angeschaut. Und das ist jetzt auch interessant. Ich muss jetzt rüber schauen, weil das in da unten, was ist das jetzt? Ich hoffe, ich lüge nicht, das müsste der Ingress sein von. Ich hoffe, es ist der Ingress. Es kann auch Sonnenfinsternis sein, es werde ich nachher sehen, ich weiß es jetzt nicht. Ich weiß jetzt nicht, ob es der Ingress oder die Sonnenfinsternis ist zu dieser Zeit. Ich müsste das da unten lesen, oder das kann ich jetzt nicht. Auf jeden Fall, was das Interessante daran ist, das war der Abwurf der Atombomben. Die Uranuslinie geht genau dorthin, wo das passiert ist. Und das Interessante ist, die sieht da von dieser Insel da,
wo das Flugzeug
gestartet ist. Ja, schauen wir gleich. Also am 6. August und am 8. August sind die Atombomben aufgeworfen worden. Und ja, mir fällt jetzt die Insel der Name nicht ein. Ist er da? Ja. Oh ja, Tinian. Da ist er ja. Tinian. Von dieser Insel sind sie da geflogen. Das ist die Fluglinie. Das erste Mal und das zweite Mal. Ich weiß nicht, ob der 9. August steht. Das war der 8. August. Das ist irgendein Fehler von. Aber ist ja wurscht. Aber man sieht ganz genau, diese Linie stimmt überein mit der Uranuslinie. Ich sage Ihnen gleich, was das für. Ja. Dann habe ich das noch einmal berechnet mit dieser Berechnungsart der Verschiebung der Achsen. Das heißt, hier ist die Solareklipse. Man sieht schon einmal, die Eklipse ist im 8. Haus. Ist sicher nichts Gutes. Uranus steht auch nahe der Achse in 12. Und ja, also der Neptun bildet ein Quadrat, da habe ich es angezeichnet. Der Saturn auf Opposition zu Mars. Und die Sonne anderthalb Quadrat zum Uranus. Also es ist in der Halbsumme ist auch irgendwas nicht angenehm. Schauen wir noch einmal. Also MC steht mit Neptun-Mondknoten. Aszendent ist Neptun-MC, also es hat alles mit Verwirrung zu tun. Jetzt schauen wir noch nach, wo der Uranus hinkommt, weil der steht nahe bei der Achse. Ist ja auch ein geheimer Flug gewesen. Es war ja eine Attacke aus dem Hinterhalt, wenn man so will, jetzt ohne es zu beschönigen. So, jetzt habe ich da, Moment, was ist das? Das ist der Uranus. 10. August ist der Stichtag. Der Pluto mit 3. August. Das heißt, hier haben wir den Uranus noch einmal, da sieht man das grafisch, August, Anfang August, da sieht man es genau, den Tag genau. Das heißt, das ist jetzt die Solareklipse, es gibt mehrere Solareklipsen für dieses Jahr, da ist die Solareklipse vom 9. Juli, die zeigt wiederum an, jetzt muss ich suchen, ich hab's, das ist das Problem, dass ich das nicht eingezeichnet habe, einen Augenblick. Das muss da sein. Der Mars, Pluto, 8. August, hier. Tut mir leid, dass man es nicht lesen kann. Ich weiß es, Pluto, 8. August. Es ist hier, noch einmal, schauen wir, wo der August ist, hier, da sitzt es am Anfang hier, ja?
Und wo ist der Pluto
hin? Am Deszendent.
Und was ist das C, der AC? Da steht immer D und C.
Direkt und Konvers. Man kann das direkt und Konvers. Ja, aber das ist wurscht, weil das sowieso nur in eine. Das zeigt immer direkt und Konvers an, weil das ist in eine Richtung. Ja. Es ist D ist Deszendent. Das zeigt, das ist nicht so relevant jetzt. Also, das heißt jetzt, dass der Neptun steht am Deszendent hier, aber das ist nicht der Neptun, sondern ich habe gesprochen vom Uranus, vom August, vom Pluto habe ich gesprochen, und der steht am Deszendent. Aber der Neptun steht ja auch schon da in den Achsen, in einem kardinalen Zeichen, das heißt, da ist was los. Ja. Ah, Kardinalenhaus, ja, Entschuldigung. Ja, dann ist hier Saturn, also die Finsternis ist mit Saturn in Konjunktion. Es ist schon selbstverständlich im 4. Haus. Mars im 2. Haus, also 2,8 todesbezüglich, weil der Herr von 8 ist er. Das kann man eh fast Selbstmord nennen. Herr von 8, 2 in 1, Ding. Ja. Ja, da habe ich es noch einmal angezeichnet. Das ist, also da habe ich es dann doch angezeichnet. Ja, habe ich vergessen. Bin ja doch nicht so dumm. Da habe ich den 8. eingezeichnet. Und da ist, das ist der 22. August, ich habe das noch einmal gezeigt, deswegen waren dann die Verhandlungen, also die Unterwerfungsverhandlungen. Das heißt, am 15. August, glaube ich, hat er kapituliert und dann sind die Verhandlungen gelaufen und am 2. September, das ist da, waren dann sozusagen am Gritschi vor Tokio in der Hafen war die Unterzeichnung. Der echte Friends- oder zumindest Kriegsende-Vertrag ist ein bisschen später gekommen. Also der war erst im September. Der echte Waffenstillstand. Bei der Krieg ist er noch weitergegangen. In China haben sie noch gekämpft. Da ist jetzt doch einmal der Widder-Ingress am 21. März. Möchte ich noch die Halbsumme zeigen, glaube ich, ist das wichtig. Ja, Saturn, Pluto, Aszendent. Aszendent, das ist weniger wichtig. Neptun, Aszendent, MC, also der Neptun ist. Es hat mit einem. Das war hat auch mit der Atombombe zu tun. Das ist nicht nur allein, das ist ein Übeltipp. Uranus steht in 1, das zeigt aber schon an, dass da was Schlechtes ist. Das heißt, die Übeltäter sind in den kardinalen Häusern, das ist schon mal schlimm. 1, 2, 26 Grad, jetzt müsste man nur schauen, ob das mit Grad übereinstimmt. Pluto in 30 Grad, bei Pluto, Uranus, nicht eine enge Konjunktion, das hat 8 Grad, der hat 9 Grad. Saturn steht am Mond 4 Grad. Steht. Ja, also es spricht für sich das Ganze.
Saturn, der Punkt,
ja, natürlich, wenn man jetzt die Aspekte auch schaut. Also die Lichter selber stehen im Quadrat zu sich, Opposition unter Parallel, also Deklination, glaube ich, ist das. Saturn, Quadrat, Sonne, also es spricht für sich. Ich gehe jetzt nicht ganz hinein ins Detail, ich will nur zeigen, wie die Stufen wären. Ich will nur zeigen, wie man das aber sieht. Ich habe das jetzt willkürlich rausgesucht. Also haben wir gesagt, das interessiert mich das. Ich habe jetzt nicht gesagt, das muss so sein und das ist so oder das habe ich gefunden, sondern haben gesagt, ja, das interessiert mich dafür. Jetzt schauen wir noch einmal, das ist also jetzt, das war der Wiederingress war das, jetzt da habe ich es da. Da ist noch einmal dieser, nein, das ist was anderes. Das ist 45. Das ist der Wiederingress, ja, aber das ist nicht dieser Flug da. Moment, schauen wir noch, was da steht. Was war da wichtig? Entschuldigung. Diese. Naja, es ist auf der einen Seite der Urus. Ist das der Uranus?
Ja.
Das ist der 7. August. Also ist auch schön beim Datum. Und dann noch der 2. September, beziehungsweise der Mars, wo die Kriegsverhandlungen waren. Die Unterwerfung. Das war die Unterwerfung. Da ist der Mars am IC. Also die Gewalt im Haus, also die nicht mehr frei, könnte man so interpretieren jetzt. Jetzt komme ich zu etwas, was mich auch ein bisschen betroffen gemacht hat. Ich komme jetzt da zu einem Beispiel, was jetzt vor kurzem passiert ist. Das ist das Erdbeben in Nepal. Weil mein Sohn war eine Woche vorher, 2 Monate dort, hat er Formulatur gemacht und er war auch genau an diesen Orten, die dann so im Fernsehen sehen, weil er war im Himalaya oben, auf die 6.000, 5.000 Meter dort, in dieser Basisstation. Also es hätte zum Beispiel meinen Sohn eine Woche früher treffen können. Deswegen, wobei das überhaupt auch ein schönes Schulbeispiel ist. Also das Erdbeben war ein... Ist das das da? 7,8 am 25. April. 6 Uhr, europäisch, also UTC. Schauen wir uns das einmal an. Sonne, Ingress, Aries. Was steht hier? Saturn, MC. Ja, also Saturn am MC. Also das ist schon eigentlich einmal, hallo, da ist was los. Der Jupiter kreuzt die Linie, das wäre Paranz, der würde sozusagen das eigentlich verstärken. Das heißt, das ist ein großes Beben, könnte man so interpretieren. Jetzt schauen wir uns das noch einmal an, die Solareclipse. Die zeigt den Mars am IC durch Nepal gehend. Und ich habe dann da ein Spielchen gemacht mit der Zeitrechnung, mit der Achsenverschiebung. Jetzt muss ich nur schauen, wo der... Das ist leider nicht so gut sichtbar, ich muss das besser machen. Aber da ist der Mars, es müsste der 25. April sein, ja. Mars steht am MC. Mars steht am MC am 25. April, also steht für sich noch. Das heißt, das IC steht sozusagen eigentlich in Opposition zu sich selber. Weil der Mars steht ja jetzt am MC. Also das MC, das laufende MC steht sozusagen am Mars. So müsste man das ausdrücken, ja. Und am 25. April. Das heißt, wenn ich das vorausschauen wollte und die Fähigkeit hätte, das mir so sicher zu sein, hätte ich sagen können, da passiert das. Das ist also eine Art der Voraussage. Man sieht, dass das sogar fast also taggenau geht oder sehr knapp dabei ist. Und die Solareclipse, wenn man sich selber anschaut, sieht man, Uranus steht also in einem Eckhaus, Sonne, Mond, die Eklipse selber steht wieder 2,8 betont. Es ist beides der Mars, der Herr. Also die Sonne ist im Skorpion, ist vom Mars dominiert und der Herr von 8 ist auch Mars. Steht am, nicht am IC, aber im vierten Haus. Ja, 13 Grad, also so schaut das halt auch nicht sehr gut aus. Wenn man das jetzt noch in 30 Grad nimmt, wäre Sonne Neptun in Konjunktion. Dann habe ich hier jetzt ein Gründungshoroskop und schaue mir das jetzt an mit dem Ingress drüber. Das heißt Nepal, Gründung mit dem Horoskop, Ingress außen. Und da ist ja ganz interessant, da steht der Pluto am LC, Mars, Saturn, Mars am Aszendenten, Pluto in Konjunktion mit dem Mondknoten, wenn ich mich nicht täusche. Also das sagt auch schon viel aus. Ich habe gesagt, man nimmt dann normalerweise, wenn man sowas untersucht und glaubt, dass das dort was passiert, versucht man sozusagen das Staatshoroskop zu nehmen. Und da sieht man schon sehr wohl, dass da was sichtbar ist. Wobei schon, Nepal ist ein Erdbebengebiet, da ist auch schon angezeigt, dass da immer Erdbeben gibt. Man muss sich das vorstellen, da steht ja das in Opposition, nicht nur am MC, sondern steht auch in Opposition zum Saturn selber. Das natürlich könnte man jetzt berechnen, wann das passiert, weil das ist 12 Grad auseinander, 15 Grad, könnte man schauen, ob das jetzt reinkommt in den Bereich. Das wäre jetzt eine Spielerei, die ich mir nicht angetan habe. Das ist jetzt doch einmal Kathmandu, da habe ich jetzt wieder die Solareklipse verschoben. Ich glaube, das vorher war das, der Ingress. Ich schaue mir das noch einmal an. Da ist Uranus am 22. April da drauf. Uranus ist todesbezüglich, steht sozusagen mit der Sonne im 8. Haus. Mars steht nicht in enger Konjunktion, aber doch irgendwie ja, im gleichen Zeichen. Der Pluto ist 20 Grad oder 15 Grad. Das heißt, der steht mit Uranus im Quadrat, glaube ich.
Ja.
Ja. Also das ist sehr wohl schon einmal. Also da ist die Solareklipse, zeigt hier selber nichts an. Aber in der Auslösung sehr wohl. Und auch in der Art des Solars für das Land, das ist auf Kathmandu gerechnet, sehr wohl die Todesbezüglichkeit. Also es muss nicht immer so angezeigt sein, sondern man kann auch das Solar, das Horoskop alleine betrachten und einen durch die Stellung in 8 oder seine Schlüsse ziehen, wenn man will. Und jetzt zum Abschluss habe ich mir, weil ich dann so nebenbei der Fernseher gelaufen ist, und da haben sie was übergebracht über den Ausbruch von Pompeji und man gesagt, jetzt müsste ich mir das anschauen, ob das so stimmt. Also ich habe schon einmal gemacht, dass Messina das Beispiel hat, für mich jetzt, das zeige ich nicht. Ich habe gemacht das Erdbeben von San Francisco, wunderbares Beispiel. Mars-Saturn-Linie geht durch San Francisco durch, es war ein Brand und ein Erdbeben. Also das Erdbeben hat zwar viel angerichtet, aber viel schlimmer war noch der Brand nachher. Also das war ein Zusammenspiel. Das ist eindeutig angezeigt. Wollte ich jetzt nicht bringen, habe mir gedacht, ich bringe was aus der Antike, und dass man sieht, also aus der Spätantike, also es ist Pompeji liegt bei Neapel. Das ist jetzt hier, dass man das einmal sieht. Also was ist das da? Das ist die Sonnenfinsternis, die vorher war. Da sieht man, da würde jetzt die Halbsumme ins Spiel kommen, habe ich jetzt nur nicht durchdekliniert, aber da steht das MC in der Halbsumme von Mars Saturn. Das, glaube ich, ist der Ingress, den habe ich da auch oder ist das das gleiche rausgucken? Machen wir das gleiche noch einmal. Gut. Da steht also doch einmal Mars Saturn in der Hälfte, würde da das MC, also das. Ja. Man könnte jetzt noch, ja, gut, das will ich jetzt nicht näher deuten. Es war auch ein Tsunami, glaube ich, dort. Also es war nicht nur, es war auch ein Tsunami, aber es war nicht bei Pompeji selber. Nach den Überlieferungen, das war der Plinius, der Jüngere, glaube ich, hat das geschrieben, hat auf Wunsch von Tacitus, das ist, er war 16 oder 19 Jahre alt, wie das passiert ist, und der hat ihm das sozusagen, schreibt das auf und hat das niedergeschrieben. Jetzt der Steinbock-Ingress, also vorher. Das Problem ist, ganz genau weiß ich nicht, wann es passiert ist. Es gibt da verschiedene Angaben. Es ist zwar das Jahr richtig, einmal schreiben sie aber August, einmal September. Es ist aber wurscht, beim Steinbock-Ingress, da gilt er sowieso bis zum Steinbock.
Kalenderdifferenz.
Ne? Nein, das haben, glaube ich, abgeschrieben, falsch abgeschrieben. Also, sie wissen es nicht genau, warum. Also auf jeden Fall ist nur ganz interessant, Saturn, Deszendent, geht durch Pompeji, durch mit dem Steinbock-Ingress. Also wieder, man sieht, man kann auch die alten Sachen sozusagen astrologisch einwandfrei erklären.
Aber wollte das die Linie von die du aufzeigst hier zum Beispiel?
Bitte?
Diese Linie, die du aufzeigst,
ja. Nein, das ist. Nein, das ist. Ja, aber das ist nicht der Zeitpunkt, sondern das ist der Steinbock-Ingress.
Das weiß ich schon.
Ja, aber der Steinbock-Ingress passiert zu einem bestimmten Zeitpunkt.
Ja, aber die Linie ist ja nicht nur auf den einen Punkt.
Ja, aber sie geht auch dort durch, wo es passiert ist. Und ich will ja damit zeigen.
Das kann ich nur im Nachhinein.
Nein, natürlich, ich kann es auch im Vorhinein. Wenn ich gelebt hätte und im 60er Jahr und hätte schon einen Computer gehabt, hätte ich sagen können, theoretisch, da ist, wenn ich das, was ich jetzt da weiter gestrickt habe, hätte ich sagen können, da könnte was passieren. Natürlich, auf dieser Linie ist Erdbebengefahr.
Das meine ich.
Ja, aber sie geht ja interessanterweise fast durch Pompeji durch. Das heißt, ich wollte nur zeigen, dass das. Ja. Sozusagen diese Regel, die da aufgestellt wird, dass es an den Eckpunkten, Aszendent, MC, IC, Deszendent, wenn dort ein Übeltäter stehen, speziell Saturn, Erdbeben gibt.
Ja, aber in San Marino und Venedig zum Beispiel sind ja etwas andere Hauptachsen als wie in Pompeji und deswegen kann man den Unterschied feststellen.
Ja, na gut,
die 360 Grad Auswirkung.
Nein. Alles, was auf dieser Linie liegt, ist im Horoskop der Deszendent, der Saturn am Deszendent. Also wenn ich da jetzt ein Horoskop mache auf Pompeji, habe ich den Saturn am Deszendent. Es ist ja eigentlich das stärkere, also das Erdbeben war ja, also es war ein Erdbeben zuerst und dann ist der Vesuv ausgebrochen. Das eine war in Herculanum und das andere war in Pompeji. Das Pompeji hat das Glück gehabt, unter Anführungszeichen, dass nachher noch 18 Stunden später, also die sind nicht alle umgekommen bei dem Erdbeben. Das Herculanum sind eigentlich alle umgekommen. Die sind verbrannt teilweise. Oder zumindest umgekommen. Beim Pompeji war es also so, da war nur das Erdbeben und ist nichts geschehen. Und die sind zurückgegangen, oder manche sind nicht geflüchtet oder die konnten nicht flüchten. Und die sind zurückgegangen, es war dann nachher 18 Stunden sowas, ein Ausbruch des Magmas. Und das ist ja ganz was ganz Besonderes, da geht eine Giftgaswolke aus, die hat 600 Grad und die hat dann die Leute sozusagen auch noch mumifiziert in einer Schicht übertragen. Und die Leute waren in der Bewegung, der sie gerade waren erhalten geblieben. Weil beim Herculanum sind nur Knochen überblieben. Das sind verbrennt von der Lavamasse oder sonst irgendetwas. Gut, dann noch einmal. Schauen wir uns das jetzt an auf den Ort. Da sieht man den Saturn am Deszendenten. Uranus, Pluto wieder in 8. Ist also auch schon der Indikator davor, dass da auf dem Ort, weil das ist oft für den Ort berechnet, dass da was los ist. Schauen wir noch, ob es mit den Graden irgendwas Übereinstimmung gibt. Ja, die Sonne in 6 hat auch mit der Sterbe. Also mit der Bevölkerung zu tun. Und im vierten Haus, nein, das ist schon Spitze 5 eigentlich, aber trotzdem der Mars.
Angriff aufs Leben.
Ja, Angriff aufs Leben und im Skorpion. Opposition Neptun, ja. So. Jetzt, das war es einmal eine sozusagen Schnelleinführung. in die Wichtigkeit, wie man schaut, ob sich etwas tut. Das Leiter sollte man ja dazu verwenden, Lunare, beziehungsweise also den vorgehenden Neumond, beziehungsweise Mondfinsternis, die für ein halbes Jahr gültig ist, die auch noch Aussagen macht. Die habe ich jetzt bewusst rausgelassen, weil sonst wird das zu viel Wulst. So verstehen Sie die Linie, die ich Ihnen zeigen wollte. Das kann dann jeder für sich, wenn er so ein Astrologieprogramm hat, wo er das darstellen kann, kann das jeder für sich dann mit eigenen Sachen anschauen. Jetzt möchte ich Ihnen ein paar Buchempfehlungen, zumindest Bücher, die ich halbwegs in Ordnung finde. Entschuldigung, wieso geht das weiter? Also das sind die zwei Bücher, wo ich zum Beispiel diese Technik des Mashallah gezeigt habe, die ich schon kannte, weil Morin sie angewandt hat und ich habe den Morin studiert. Astrologie 1 und 2, das sind sozusagen, da geht es, die Mundanastrologie ist sozusagen teilweise im Ptolemäus enthalten. Das sind sozusagen Übersetzungen bzw. Deutungen oder Erklärungen, nähere Erklärungen, was man darunter zu verstehen hat, wie die anderen das verstanden haben. Das ist in diesem Buch drinnen, auf Englisch natürlich. Und in diesen Zweier war dieses Beispiel von Mashallah drinnen. The Science of the Star, das ist also die Grundlage dieses Buches in Deutsch, ist eigentlich, besteht aus zwei Büchern. Das ist The Science of the Star, vielleicht auch das Wetterguide auf eben Alfred John Pierce. Ist es sozusagen, das ist alles englische Literatur. Und Textbook of Astrology, das ist also da. Das ist also die Grundlage dieses Buches da. Also Pöllner hat das sozusagen ins Deutsche gefasst und selber zusammengefasst und hat eigentlich da aus diesen Büchern rausgenommen. Und dann noch ein Buch dazu genommen. Das habe ich nicht, das kommt später. Das ist ein Buch, wenn man Astrologie macht, generell und wissen will, welches Zeichen bedeutet, was Wind bedeutet, was das bedeutet. Nennt sich zwar Medical Astrology, aber das hat nichts mit Medizin zu tun, sondern das ist eigentlich ein Lexikon, wo Astrologie, das ist so dick, mit dünnen Seiten, also das hat 800 Seiten oder sowas, ein Lexikon, wo ich sozusagen alle Varianten von Begriffen astrologisch erklärt habe, natürlich aus der Sicht der 30er Jahre, vielleicht müssten wir heute ein bisschen was dazu machen, aber im Prinzip nicht falsch. Also wenn ich wissen will, wie Sturm angezeigt ist, was weiß ich, was ist Brot, welche Blume untersteht dem Stern, wenn ich das suche, zum Beispiel solche Sachen finde ich in diesem Lexikon. Ja, das ist erhältlich. Ja. Kann man es über das Internet, muss man es bestellen. Also ich habe dieses Buch, das ist, ich weiß nicht, angeblich schaut das jetzt so aus, ich habe so ein Paperback, das habe ich mir in London damals gekauft, wie ich das gekriegt habe, das habe ich jetzt selber fotografiert, habe aber im Internet dieses Buch so nicht mehr gefunden, das war so angezeigt. Weiß ich nicht warum, vielleicht ist das auch schon vergriffen. Das ist auch aus dem Englischen, kennt vielleicht schon, das ist Mundanastrologie, Handbuch der Astrologie des Weltgeschehens und das Buch der Welthoroskope. Also da sind die Staatenhoroskope drinnen, Gründungsdaten. Gibt es noch, ich habe das jetzt nicht reingenommen, ich habe mal von Amerika die Gründungsdaten der verschiedenen Staaten und der Städte, gibt es Bücher, habe ich jetzt nicht reingegeben dazu. Aber das ist dann schon wieder speziell, wenn man Amerika irgendwas machen möchte. Aber das sind die Staatshoroskope, die ja wichtig sind. Okay, Mundanastrologie, da sind verschiedene Techniken erklärt. So, damit wäre ich am Ende eigentlich meines Vortrages und danke für Ihre Aufmerksamkeit. Fragen?
Ja, darf ich dich nochmal bitten, dass du zusammenfasst, wie du vorgehst?
Ja. Also.
So wie ich es verstanden
habe.
Man macht also ein Ingresshoroskop von den vier Sonneningressen.
Ja.
Hast du hier eine Folie gemacht?
Ja.
Von den Finsternissen?
Ja, von den, die dieses Jahr stattfinden. Es können bis zu fünf sein. Also Mondfinsternisse.
Ja, dann sieht man bei der Astrogeografie,
wo die Schwerpunkte sind. Ja, nicht nur Mars, also wo die Schwerpunkte sein könnten. Ja.
Ja. und dann hast du einen Ort gefunden und dann machst du.
Und wenn ich, was dich dann interessiert,
auf den Ort,
dann machen wir das
auf,
ja, zum Beispiel,
und dann
ja.
Machst du eine Primärdirektion.
Ja, die Achsen werden primärdirektional verschoben. Das ist.
Die Primärdirektion hat welchen Schlüssel?
In
der Schlüssel ist ein Grad pro Tag eigentlich. Aber ich weiß jetzt nicht, ob der mit 360 oder mit 365 Tag gerechnet wird. Das kann ich aber nur sagen, weil ich habe das jetzt auch irgendwie in der Eile vergessen, das jetzt genau zu definieren. Das ist also eine Vorgehensweise. Piers beschreibt, dass man zum Beispiel hergeht, auch also die Transite beobachtet. Das heißt, vom Ingress oder vom der Finsternis weggehend den Ingress beobachtet, also den Transit, also die Aspekte, die dann die Laufenden, die dann weiterlaufen, zu sich selber werfen oder welche Aspekte sie entwickeln. Also die mundanen Aspekte dazu. Dass das und er schaut auch die Deklinationen an.
Darf ich eine Frage loswerden? Wir gehen jetzt von Vulkanen und alle möglichen, aber mich interessiert aber auch gegenwärtig etwas. Könnten Sie sowas zum Beispiel bei der Europäischen Union auf den Tag der Einführung des Euro oder dem Gründungstag der Europäischen Union, könnten Sie dann auch auf diese Art eine Analyse machen?
Ja, ich habe jetzt hier sozusagen mundan in dem Sinn gearbeitet, dass ich sozusagen versuchte festzustellen, unter Umständen, wo was los ist.
Ja.
Da ist es jetzt so, dass ich sage, ah, okay, da ist ein Vertrag unterzeichnet worden, dann nimmt man den Zeitpunkt des Vertrags und den könnte ich jetzt auch verschieben in der Art und Weise.
Ja.
Aber das sieht man ja schon aus der Stellung heraus, was sich da entwickeln kann. Mhm. Das kann ich dann mit einem Solar, würde ich dann sagen, mir anschauen, was sich da entwickelt, oder mit einer Direktion normal würde ich. Da würde ich mit solaren Direktionen vorgehen, also Sekundärdirektionen. Ja. Oder Sonnenbogen. Ja, man kann den Neumond, aber bei Verträgen, zum Beispiel Romverträge, ich weiß nicht, da läuft der Solar oder Direktion, also eine Sonnenbogendirektion wäre besser, weil Sekundär kann sie noch nicht viel abspielen in die 20 Grad und da bewegt sich nicht so viel.
Und bei den Ingressen nimmt man eher den Neumond vor den Ingress?
An und für sich sollte man den, der näher liegt. Die Regel ist, den, der näher ist. Man kann aber, man soll sich beide anschauen, würde ich sagen.
Das Ingresshoroskop an sich, so
ja.
Ein Eintritt in den Winter.
Und den Neumond,
den Neumond davor.
Prinzipiell den Neumond davor, aber es kann auch,
ja,
oder Vollmond, ja.
Und welches ist dann wichtiger? Das Neumond-Horoskop oder das?
Ja, die Regel sagt, ich habe da noch, muss ich sagen, noch keine Erfahrung. Die Regel sagt, man sollte, was näher ist. Die Alten haben angeblich den Neumond genommen oder überhaupt den Neumond mehr zugeordnet als mit dem Ingress selber. Aber das sind Sachen, die ich jetzt so sage, das ist, sagt die Überlieferung, die muss man sich aber selber damit auseinandersetzen. Da will ich, da ist meine Erfahrung, ich bin jetzt sagen zu wenig, sondern da bin ich nicht sicher, was ich da sagen soll.
Es kommt auch darauf an, wo die Zeichen Krebs und Löwe, eben die zwei Lichterzeichen, wo die dann hinkommen. Da gibt es auch eine Tendenz. Ja, das ist Sonne und Mond. Ne?
Naja, es ist so, man kann, ich habe gemerkt, dass die Halbsummen auch interessant sind. Nur das verkompliziert das Ganze noch. Das wird zum Beispiel bei ihm gar nicht erwähnt, weil es noch nicht gekannt hat. Aber speziell, wenn Halbsummen mit Aszendent MC zusammenhängen, weil da ist ja was, wenn ich das auf einen Ort mache, dann trifft es diesen Ort. Ich habe dann, jetzt sage ich noch etwas, weil das habe ich jetzt nicht gezeigt. Ich habe eine Untersuchung gemacht, da habe ich einen Vortrag in Stuttgart gehalten, über Hurricanes und Hurricanes und Tornados. Und da bin ich aber hergegangen und habe, sozusagen, weil das Amerika war, habe Washington genommen und habe Ortsgeografie gemacht, das heißt, wie nennt man das schnell, also nicht die Auf- und Untergangslinien, sondern die Horizontlinien. Und das war ganz interessant, weil da waren Überschneidungen, wo der Neptun da drüber geht, war zum Beispiel die Hurricanes, also genau gekennzeichnet, sogar die Linie, wie der gewandert ist. Also damit kann man auch noch arbeiten, das ist aber da natürlich nicht beschrieben, beziehungsweise das ist moderne Technik. War aber interessant. Es ist halt viel Arbeit, das ist, weil leider Gottes sind wir da immer Einzelkämpfer, das müssten wir im Team machen. War aber ganz interessant, weil ich habe, glaube ich, die 20 größten Hurricanes und Tornados da durchgegangen und haben wir das angeschaut, den Steinbruch, also die ganzen Sachen, das zum Mond neu und die Verlaufslinien von Washington aus, weil das den Staat betrifft. Und das war sehr interessant, dass da sehr oft, also der Neptun wirklich angesprochen war, aber auch Uranus. Ich habe auch den Brand damals gemacht, da war doch so, ich habe in Italien einen Mundanvortrag gehalten, das war das Jahr 2013, da waren die ganzen Sachen, wollte ich jetzt nicht bringen, aber zum Beispiel war ganz interessant, Arizona, wie die Feuerwehrleute, da geht genau, was ich mich erinnern kann, der Uranus durch Arizona durch. Geht genau durch, also das kann kein Zufall sein. Oder dann war irgendwas in Kansas City, weiß ich aber jetzt nicht, was das war, war es ein Erdbeben oder war das irgendeine, auch irgendeine Explosion, geht der Mars durch, genau. Was hat gebrannt, das weiß ich noch, sowas. Geht genau durch Kansas City durch. Also es sind so Sachen, das kann nicht Zufall sein. Es schaut so aus, aber das kann nicht Zufall sein. Warum ist da und dann nicht dort? Also das hat nur, im Nachhinein ist es schön sichtbar, im Vorhinein es zu sehen, ist, wenn man so arbeitet wie er, ist es eine Hundsarbeit, wenn man mit den Aspekten arbeitet, also dem muss ich einen Schwerpunkt setzen. Man muss eines noch verstehen, der Mann, zu dieser Zeit war England noch ein Empire, also der hat natürlich das untersucht, Europa, Afrika, die Sachenwelt, weil das Empire betroffen hat und ist da so drauf gekommen, aber ja, die Welt ist jetzt groß geworden, noch größer. Und nicht aus der englischen Sicht, also für uns nicht unbedingt wichtig, dass ich jetzt weiß, was ist jetzt wichtig, was ist für mich wichtig, das ist halt jedem selber überlassen. Dann sage ich, okay, Schwerpunkt Amerika, will ich schauen, was da passiert. Manchmal ist es auffällig mit den Ingressen. Ich habe auch die Dinge abgearbeitet, das war auch 2013, den Bomber, der jetzt da verurteilt worden ist. Bei diesem Lauf da bei Washington oder wo das war, ja. Es ist alles sichtbar. Es ist natürlich astrologisch verschlüsselt. Man muss dann schon Spitzfindigkeit oder Fingerspitzengefühl kriegen für diese Sachen. Es ist in der Nachhinein gut erklärbar. Im Vorhinein, weiß ich, ist es schwierig. Also da muss ich sagen, Hut ab, so Prognosen zu machen, wie er gemacht hat. Der hat ja nicht nur eine gemacht, der hat mehrere Prognosen gemacht, wo er sogar angeschrieben hat, die Landeshäupter, aber das ist alles Papierkorb gewandert, war eh klar. Aber er kann es nachweisen, dass er gemacht hat, aber es ist halt passiert. Das Messina ist nur das Interessante, weil er so einen Briefwechsel hatte, eben mit diesen Leuten, konnte er nachweisen. Es ist da noch einmal sogar drin erwähnt in diesem Buch, deswegen haben wir das angeschafft. Wo sie das noch einmal abarbeiten, das Messina-Horoskop, beziehungsweise das Ereignis. Weil er hat das in dem Jahr vorher, in den Almanach, schon bekannt gegeben, dass dort zu diesem Breitengrad, mit diesem Breitengrad was passiert. Ich habe das Messina-Horoskop jetzt nicht reingenommen. Hätte es zeigen können, ich habe es deswegen nicht gemacht, weil ich selber jetzt an meinen Artikel schreiben möchte und da noch ein paar Horoskope brauche, die ich nicht gebracht habe. Dadurch wollte ich das jetzt da nicht reingeben, obwohl das ein wunderbares Beispiel gewesen wäre. Aber wie gesagt, ich kann Ihnen jedes Jahr, wenn Sie mir geben, kann ich das abarbeiten, kann ich Ihnen beweisen, dass das sichtbar ist. Weil es war auch recht lustig, in einem Gespräch, wie ich da den ersten Vortrag Mundanastrologie gehalten habe, hat die Brigitte zu mir gesagt, das muss ja das in San Francisco auch so gewesen sein. Sag ich, ja, eigentlich schon. Habe einfach so gesagt, ad hoc, ja, dann habe ich mir das angeschaut und das war so. Das war der Saturn am IC Mars beim Erdbeben 1908. Also ich habe das einmal so ad hoc gesagt, weil ich es selber nicht untersucht habe, aber müsste das auch so sein. Habe gesagt ja und dann habe ich nachgeschaut, ob es wirklich stimmt. Und das war so. Und damit habe ich sozusagen weitere Anleitungen oder Anregungen bekommen, mich damit zu beschäftigen, obwohl das gar nicht so mein Hauptthema ist. Es ist aber jetzt irgendwie zum Hauptthema geworden. Bei anderen für sich mich jetzt ein bisschen mehr mit antiker Astrologie beschäftige, mit Hylek-Alkokoden und Almuten mit Lebenslänge, das ist eigentlich so mein Thema, Lebensdauer, Lebensbestimmung. Aber momentan hat das jetzt die Vorderhand bekommen.